Michael Lábán professzor urat köszöntjük a Hallai Egyetemről, aki rendkívüli professzor még ott, rendkívüli professzor ott, és Dél-Afrikában is tanít a Norwest University-n mindenféle projektekben. Kutatási területei a Jelenések könyve, János Evangélium és a Jézus története kutatás.
Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mal in meinen Unterlagen nachgeschaut. Jörgi Benjik ist quasi die bittende Witwe, denn ich muss gestehen, es sind 18 Jahre her, seit ich das letzte Mal hier war, und er hat in dieser Zeit nicht aufgehört, mich wieder einzuladen. Shame on me, kann ich an der Stelle nur sagen, dass es so lange gedauert hat. Wie Sie darüber denken, werden Sie nach dem Vortrag beurteilen müssen. Vielleicht sagen Sie dann auch, hätte noch 18 Jahre dauern können. Ich hoffe es natürlich nicht. Jesus, der machtvoll dienende Hirte, narrative Überlegungen zu Markus 6, 30 bis 44 im Kontext der Markinischen Kreuzestheologie. Ich hoffe, Sie haben das ausführliche Paper bekommen, vielleicht es auch gelesen oder vor sich liegen. Ich muss jetzt natürlich durch diese Seiten ein wenig springen, und was wir Deutschen immer gerne machen, ist natürlich Apologie in unserer eigenen Hinsicht. Das Ganze ist natürlich nur Work in Progress, also insofern, da ist noch ein bisschen Arbeit dran. Beginnen wir mit einer Einführung, einer Verortung meiner Gedanken. Die Arbeit mit Wundergeschichten führt in der neutestamentlichen Theologie und Hermeneutik, zumindest da, wo ich herkomme, eher zu Frust als zu Lust. Geschichten, die als des Glaubens liebstes Kind bezeichnet werden konnten, Goethes Faust, die als des Glaubens liebstes Kind bezeichnet werden konnten, unterliegen in der kritischen neutestamentlichen Exegese, und ich denke, dass dies bis heute zutrifft, auf verschiedenen Ebenen einschneidender Kritik. Entmythologisiert, formgeschichtlich negiert oder redaktionsgeschichtlich nebuliert, werden sie als Ausdruck für ein unkritisches oder vorkritisches Weltbild oder ein naives Christus- bzw. Gottesbild gelesen. Ein Bild, das dem Menschen der Gegenwart nichts mehr sagen kann. Aber wenn nicht zu übersehen, auch wenn nicht zu übersehen ist, dass dieses Bild in der neueren Forschung wieder durch Neubewertungen von Wundererzählungen, zum Beispiel als Hoffnungsgeschichten, korrigiert wird, so konfrontiert uns die markinische Forschungsgeschichte mit Wunderquellen, die der Evangelist aufgenommen haben soll. Zwischen seiner Innovation, der Jesus-Vita und der Wundertradition tut sich dann eine kritische Distanz auf. In unserem Fall, bei der Speisungsgeschichte, ist es dann die Wundertradition, die Speisung ist ja eigentlich das Sekundäre gegenüber Jesu Lehren. Also Sie sehen an dieser bis in das moderne Wunderhandbuch hinein reichende Überlegung, dass wir immer noch zu kämpfen haben, auch die Wundererzählung als solche, als ein aussichtsreiches und positives Beitrag zur markinischen Pragmatik und Theologie zu lesen. Meine These lautet dabei, dass die Wundergeschichten vom markinischen Verfasser absichtsvoll und sinnstiftend in seine neu initiierte frühchristliche Literaturgattung des Evangeliums eingefügt wird. Und wie gesagt, meine Gedanken gehen hier vor allen Dingen auf die Speisungsgeschichte. Ein bisschen habe ich dabei auch den Seewandel im Blick, weil das eine gemeinsame Komposition ist. Methodischer Ausgangspunkt dieser versuchsweise kurzen Überlegungen ist dabei vor allen Dingen eine narrativ basierte Figurenanalyse, aber Sie werden eben auch feststellen, dass ich diese in dem Gesamtkontext des uns bekannten und durch die Lehrbücher auch vertretenen kritischen Methodenkanons tue. Punkt 2, und da springe ich gleich in 2.2, Jesus als machtvolle Antwort Gottes auf die Existenznot der Menschen, der weidende Hirte in der Hingabe an die Menschen. Ich zitiere zunächst einmal die Einleitung zur markinischen Speisungsgeschichte, also 6.30 bis 34, dass wir diesen Text vor Augen haben. Und die Jünger und die Apostel, Entschuldigung, das ist wichtig, und die Apostel versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in eine Boot allein an einen öden Ort und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Typisch markinisch. Und als Jesus aus dem Boot trat, Vers 34, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er fing an, sie vieles zu lehren. In Vers 34 wechselt sich in dieser Einführung der Fokus der Erzählung, zu Jesus, dessen innerliche Bewegung berichtet wird. Er hat Mitgefühl mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Bereits zuvor wurde mit dem Zusammenströmen des Volkes ja quasi das Auditorium für das Lehren Jesu geschaffen, aber eben auch für die Speisungsgeschichte selbst. Also beides, Lehren und Tun Jesu, sind das, was ihn zum Hirten für eine orientierungslose Volksmasse macht. Die eine Erzählung lässt die Hauptfigur aktive Empathie empfinden, die aus der Ergriffenheit durch die wahrgenommene Not zu einem existenzbewahrenden Handeln führt. Das proaktiv werdende Mitfühlen kann, etwas pointiert formuliert, schon als eine Art Mitleiden, hier natürlich im Sinne des Mitleides, dessen verstanden werden, der entsprechend dem göttlichen Plan für die vielen zu leiden haben wird. Eine Anspielung auf Markus 10, 45, der ja so etwas wie ein wesentlicher Vers unserer Beschäftigung mit Markus in dieser Konferenz wird. Als Grund des Mitgefühls wird in Anspielung auf Numeri 27, 17 beklagt, dass das versammelte Volk eine Menschenmenge ohne Hirten ist. In Numeri 27, 17 heißt es, Gott wird einen Anführer bestimmen, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Damit ist dieser Hirtenbegriff aufgekommen und man muss zunächst einmal in die Kultur-, Traditions- und religionsgeschichtlichen Verstehensvoraussetzungen der damaligen Enzyklopädie zu schauen, um zu sehen, was hier geschieht, wenn der Hirtenbegriff zu einer christologischen Chiffre wird. Der Hirtenbegriff als Metapher für eine menschliche Person hat zunächst im politischen Raum eine wichtige rhetorische Funktion, wo er zum Lob oder als Kritik sowohl im alttestamentlich-jüdischen als auch im hellenistisch-griechischen Rezeptionsraum verwendet wird. Nicht allein politische Tugenden, sondern ein breites Aufgabenspektrum des Hirtens wird mit diesem Begriff aufgerufen, auch auf religiöser Ebene, wo es dann an Gottes Fürsorge und Führung seines Volkes Israel ebenso erinnert, wie eben an gute und schlechte politische Anführer. Sicherheit der staatlichen Ordnung, aber auch physischen Unversehrtheit, religiöse Orientierung wie auch die Leistung einer Grundversorgung machen das Wirken eines Hirten aus. In diesem Zusammenhang müssen wir dann mal einen Blick auf den Kontext der Speisungsgeschichte nehmen und da findet sich ein herrschaftskritischer Aspekt In der unmittelbar vorausgehenden Geschichte von der Tötung des Täufers durch Herodes Antipas angesprochen. Markus 6, 22 bis 28. Die Tötung des Täufers dort zeigt, dass das Volk tatsächlich eines verantwortungsvollen Führers bedarf. Aber letztlich, das kann man schon jetzt sagen, bleibt unsere Erzählung eben nicht nur bei politischen Vorzeichen stehen, sondern argumentiert theologisch und christologisch weitaus umfassender. Für eine Interpretation der Hirtenmetapher als christologische Sachaussage könnte man nun mit folgenden Punkten argumentieren. A. Wie bereits gezeigt, sieht man in diese aufgeschlagene Enzyklopädie der antiken Leserinnen hinein, so stellt Markus 6, 30 bis 44 Jesus als eine Figur vor, die sich dem Volk zuwendet, wie es von einem guten Hirten zu erwarten ist. Er gibt durch seine Lehre Orientierung und Zuwendung und im Speisungswunder Nahrung, Ordnung und letztlich auch Sicherheit. Diese Deutung wird durch das zweite Argument untermauert, das auf eine Formulierung aus der Vorbereitung auf das Wunder in Vers 39 verweist. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase lagerten. Die Erwähnung des Lagerortes, die ja dem wiederholten öden Ort, wo das Ganze stattfindet, widerspricht, diese Erwähnung erinnert direkt an Psalm 23, Vers 2, sodass die Erwähnung des Hirtenmotivs und ihr Bezug auf Jesus durch diese Ortsangabe unterstrichen werden. Jesu Hirtesein ereignet sich in seinem Lehren und seinem aktiven, die Menge speisenden Wirken für das Volk, und gerade darin erfüllt sich die Erinnerung an Psalm 23. Dennoch scheint die Hirtenmetapher kein typisch markinisch-christologisches Motiv zu sein, jedenfalls wenn man in die Literatur schaut. Korrigierend möchte ich darauf hinweisen, dass sie dieser Hirtenmetapher, dieser Hirtenbegriff auch über die Speisungsgeschichte hinaus ein weiteres Mal im Markus-Evangelium begegnet. Und zwar, da spannt es dann endgültig den kreuzestheologischen Horizont auf im Kontext der Passionsgeschichte. Nach dem letzten Mal Jesu mit seinen Jüngern, 14,12 bis 25, dass sie auch in der Brothandlung gewisse sprachliche Überschneidungen zur Speisungsgeschichte hat, verweist der markinische Jesus erneut auf die Hirtenmetapher. Auf dem Ölberg blickt er auf seine Passion und Kreuzigung voraus und antizipiert seinen Verrat und sein Verlassenwerden durch die Jünger. Markus 14, 27. Und Jesus sagt zu ihnen: Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben: Ich schlage den Hirten und die Schafe werden verstreut werden. In diesem Wort nimmt der Sprecher Sacharja 13, 7 auf. Rezeption ist an der Stelle, gibt es einiges zu diskutieren, muss uns jetzt hier nicht stören. Er nimmt jedenfalls, spielt auf Sacharja 13 an und sieht darin eine Vorausschau auf Jesu eigenes Sterben und die Folgen. Die Beziehung zwischen Jesus und Hirten ist diesmal deutlicher auf Jesus bezogen als in diesem indirekten Wort von 6,34. In der Formulierung „Ich schlage den Hirten“ werden Gottes Wirken und Wille mit der anstehenden Kreuzigung Jesu zusammengenommen. Es ist der Hirte Jesus, der nach dem Willen Gottes an das Kreuz geht, und dies entspricht dem markinischen Programmwort aus 10,45 vom Einsatz des Menschensohns für die Lebensermöglichung der vielen. Zugleich fällt in beiden Hirtentexten die Verbindung des Begriffs mit dem Gedanken der Gemeinschaft auf. In 6,36 schlagen die Jünger in Verkennung der Hirtenmetapher vor, dass Jesus zur Errettung, zur Hilfe des Volkes die Volksmenge entlassen soll. In der Seewandel-Episode, die folgt, werden die Jünger von Jesus getrennt um sich in Not fortzufinden, die erst in der Wiederbegegnung mit Jesus behoben wird. Also Gemeinschaftsaufhebung, die zur Not führt, den Gedanken habe ich in Abschnitt 2.4 meines Papers noch mal ausführlicher bedacht. Der Hirtenbegriff hat die Gemeinschaft der Herde mit im Blick, die einen Lebensraum erzeugt. Das Volk zur Speisung zu entlassen, wie es die Jünger in 6.36, 37 vorschlagen, würde die Gemeinschaft auflösen, deren das Volk bedarf. In der Geschichte vom Seewandel ist es ja dann auch Jesus, der die Jünger ins Boot schickt, aber ihre Not auflöst, indem er wieder zu ihnen kommt und damit die Sicherheit in seiner Anwesenheit schenkt. Kommen wir zurück zu 14.27. Dies spricht das Verhalten der Jünger an und schließt den Verrat wie die Angst ihre Angst ein. Erst die Wiederbegegnung mit Jesus nach Kreuz und Auferstehung, Markus 14.28, aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen, einer der enigmatischen Verse des Markus-Evangeliums, wird also diese Lebensgemeinschaft wiederhergestellt, eine Gemeinschaft, wie sie in den Speisungsgeschichten quasi vorweggenommen wird. Beide Hirtenaussagen in Markus 6 und 14 gehören in markinischer Diktion zusammen. Die Identifikation des Sprechers mit dem Hirten von 14.27 und 28 entwickelt 6.34 weiter, sodass eine kreuzestheologische Sinnbildung in dieser Hirtenminiatur zu erkennen ist, die die Lehre und das Speisungswunder in einem Zusammenhang mit dem Dienst Jesus stellen. Meinen ersten Teil aus 2.3 möchte ich auch kurz uns zu Gehör bringen, zwischen Nichtverstehen und Dienen. Neben dem Hirtentitel als christologisch-semantischer Linie ist ein Blick auf die Jüngerdarstellung und ihr Unverständnis aussichtsreich, die die Verortung der Speisungsgeschichte im kreuzestheologischen Horizont, aber eben auch in einem ekklesiologisch-ethischen Horizont vertieft. Die Jünger sind, das ist bekannt im Markus-Evangelium, ein ambivalenter Charakter und diese Ambivalenz ist nicht zunächst historisch, sondern sie ist literarisch auszuwerten. Sie dient der markinischen Pragmatik und der theologischen Ausrichtung seines Textes. Ich erinnere nochmal an Markus 6,30. Und die Jünger versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt haben. Ein Rückblick auf die Jünger-Aussendung, die vor der Herodes-Episode erzählt wurde. Wir lernen die Jünger also erkennen aus ihrem erfolgreichen Wirken, das geprägt ist vom Vertrauen auf den Sendenden und damit auf, letztlich doch auf Gott. Die Leser und Leserinnen können von daher, von diesem Anfang her darauf kommen, dass die Jünger auch in Markus 6 im Prinzip erfolgreich und vertrauensvoll handeln. Aber diese Erwartung wird interessanterweise vom Erzähler nicht erfüllt. In 35, 36, ich hatte schon darauf angespielt, wird sich dies zeigen. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde, öde, später wird es ein grüner Ort sein, und es ist schon spät am Tag, entlass sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Zwar erinnern die Jünger Jesus eigeninitiativ an die Not der Zuhörerin zur Essenszeit. Allerdings, indem sie einen Vorschlag unterbreiten, der dem Bild von dem zugewandten Hirten widerspricht. In diesem Kontext werden übrigens die Jünger nicht mehr als Apostel, sondern als Jünger bezeichnet. Die Jünger kommen zu Jesu, unterbrechen sein Lehren und rufen, entlass sie. Sie lösen also damit die Sinnbildungsgemeinschaft von Vers 34b auf. Die Sprechhandlung der Jünger unterbricht Jesu Wirken als Hirten und traut dem mitleidsvollen, sich erbarmenden Lehrer Jesus nicht zu, das Wohl seiner Adressatinnen im Blick zu haben. Und damit widersprechen sie letztlich auch der Anvisitenszene von Vers 39, dem Lagern auf der grünen Wiese. Als Hirte obliegt es Jesus aber, seine Herde zusammenzuhalten, und aus der Metapher ergibt sich, dass der Hirte Sicherheit, Leben, Einheit, Orientierung und Nahrung zu geben hat. Der Vorschlag der Jünger zerstreut hingegen die Herde, was belegt, dass auch hier die Jünger die Funktion Jesu nach dem Verständnis des Markus-Evangeliums nicht vollständig erfassen. Und man kann vor diesem Hintergrund eben tatsächlich auch fragen, heißt das, dass das Missverständnis sozusagen auch auf dieses Kreuzes theologische Gesamtgefälle verweist. Anders als die Jünger Jesu, als die Jünger Jesus, traut Jesus in der markinischen Darstellung jedoch den Jüngern eine Lösung des von ihnen beschriebenen Problems zu. Jesus antwortete und sprach in Vers 37, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen? 200 Tageslöhne, das ist in der Schatulle der Jünger natürlich nicht mehr vorhanden. Sie werden von ihm in die Verantwortung genommen, das Volk zu speisen. Und Jesus traut ihnen tatsächlich ein notauflösendes Handeln zu. Aber das besteht nicht in der Beschaffung der Nahrungsmittel durch Geld, sondern in einem gottvertrauenden, den Menschen sich zuwendenden Handeln. Wenn wir Vers 38 und 41, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht zitiere, in den Blick nehmen, so sehen wir da aber dennoch, dass Jesus ihnen weiterhin zutraut, mittätig zu werden. Sie bleiben nicht beim Unverständnis stehen, sondern, wie besonders Michael Theobald in den Fokus genommen hat, Theobald versteht die Jünger als Vermittler der Gaben Jesu und damit wird der Blick auf die Zeit der Gemeinde gerichtet. Aus unverständigen Opponenten des Hirten sind sie eng an der Wunderdurchführung angebundene Helfer geworden, die in dieser Rolle eben auch eine Identifikationsgröße für die das Evangelium Hörenden und Adressaten sind, denen eben in der Nachfolge die Möglichkeit eröffnet wird, selbst Gottes Gaben weiterzugeben. Drittens die Zusammenfassung, der machtvoll zum Leben der vielen dienende Hirte. In der markinischen Nacherzählung der Speisungsgeschichte erweist sich Jesus in Lehre und Speise als Gottes Hirte seines Volkes. Dies ist zusammen mit 14,27 zu lesen und entwickelt meines Erachtens eine kleine christologische Hirtenminiatur, die die Fürsorge Jesu mit seinem Lebenseinsatz für die vielen zusammenbringt und zum Bleiben an diesem Hirten ermahnt. Die christologische Hirtenmetapher ist im Rahmen der markinischen Diensttheologie nicht allein herrschaftskritisch, sondern auch kreuzestheologisch neu kodiert und kommt erst in der Hingabe in der Passionsgeschichte zu ihrem Ziel. Verbunden wird dies aber eben auch mit ekklesiologischen Gemeinschaft und ethischen Elementen. Die Wundergeschichte ist insofern hineingeholt in die Gegenwart der Gemeinde und dient ihrer Sinnstiftung. Sie ist also keineswegs überholt. Vielen Dank.